Guten Morgen, ich muss mich entschuldigen, dass ich heute früher weg muss in einer Stunde, weil ich im Hausgebäude was zu tun habe. Also wird sich sowieso nur ausgehen, dass wir jetzt noch unsere Geschichte beantworten. Insofern ein bisschen abrunden, als ich Sie auf ein paar wichtigsten Stellen hinweise. Also in der vorigen Vorlesung sind wir ja zum ersten Mal auf einen Punkt gekommen, der wirklich von einer, also der sehr einfach ist, aber von einer fundamentalen Bedeutung für so gut wie alle Theorien der Wahrheit im engeren Sinne ist, also ein Null- oder Ausgangspunkt sozusagen für das, was man Wahrheitstheorien nennt. Also jene theoretische Reflexion auf Wahrheit, von der ich gesagt habe und von der auch Bernard Williams in seinem Buch gesagt hat, das wollen wir eigentlich vorläufig mal nicht vertiefen oder diskutieren, sondern uns mehr auf die Rolle des Wahrheitsbegriffs und verschiedenen Redeweisen im Zusammenhang damit konzentrieren in weiteren Kontexten. Das ist die Beziehung von Wahrheit und Falschheit und eben insbesondere als Wahrheit und Falschheit von Sätzen. Also bei Plato haben wir das sozusagen aufgegriffen in dieser, wie ich gesagt habe, zweiten Seite seiner Philosophie. Man kann nicht unbedingt sagen, das wollen wir auch gar nicht, dass wir damit jetzt wirklich in eine logische Dimension umgestiegen wären, also von philosophischen Überlegungen jetzt zu logischen Überlegungen gekommen wären. Aber es ist schon völlig klar, glaube ich, von Anfang an, wie diese Fragen dabei bei Plato aufkommen auch, dass das eine Perspektive ist, in der immer Fragen der philosophischen Logik eine Rolle spielen werden, wesentliche Fragen. Und der eine Punkt, den wir sowohl schon bei Plato wie dann auch bei Aristoteles gesehen haben und der also dafür beide ganz, ganz charakteristisch ist, ist eben, dass so ein Logos, meine Lieblingsübersetzung eben für Logos in diesen Zusammenhängen, so ein Stück Sprache, um das es da geht, also der eben wahr oder falsch ist, dass so ein Logos als zusammengesetzt angesehen werden muss. Also das ist das Entscheidende, das Primäre, und so wird es auch entdeckt, sozusagen. So kommt das Problem bei Plato überhaupt in den Blick nur von diesem, oder ist es überhaupt fassbar für ihn, von diesem Gedanken der Zusammensetzung her. Weil Plato beruht auf dieser Zusammengesetztheit, oder Sie können auch sagen, auf dieser Aufdrehbarkeit des Logos, dass der jetzt nicht nur als ein homogener Klumpen sozusagen verstanden wird. Also beruht darauf die Möglichkeit, ein Nichtseiendes als Seiend zu denken, nicht? Wenn Sie sich erinnern. Also man kann das auch anders sagen, beruht darauf die Möglichkeit, das Falsche überhaupt in eine bestimmte Beziehung zur Wahrheit zu bringen. Von der ersten Seite seiner Philosophie, also von der Seite, wo es um dieses wahre Sein geht, ja, da ist das Falsche nicht in eine bestimmte Beziehung zum Wahren zu bringen. Das heißt, wenn man das Wahre verfehlt, ist man nirgends. Man kann sozusagen, wenn man das Wahre verfehlt hat, von dort, wo man dann ist, nicht mehr zurückkommen zu einem Wahren. Aber Sie haben schon gesehen, an dem, was ich vorige Studie erzählt habe, dass es in dieser neuen Sichtweise natürlich möglich ist. Man braucht nur das Falsche verneinen und hat wieder was Wahres gesagt. Da ist eine bestimmte Beziehung. Und das ist das, was ja auch gemeint ist, dass man hier dauernd mit Fragen, mit logischen Fragen ein bisschen zu tun hat. Aber diese Platon betreffenden Aspekte wiederholen wir jetzt nicht und verfolgen wir auch nicht weiter. Bei Aristoteles sind wir auf demselben Punkt auf einem anderen Weg gekommen, nämlich indem wir uns zuerst mal mit den Umrissen einer Theorie der Wahrheit von Objekten ein bisschen vertraut gemacht haben. Das ist eine sehr vage Sache. Theorie ist ein Wort, das hier viel zu stark ist. Ja, das ist nichts, da handelt es sich nicht um irgendetwas, wo irgendwann im Werk des Aristoteles ein Kapitel beginnen würde. Theorie der Wahrheit, es gibt überhaupt, im Ganzen habe ich Ihnen gesagt, Werk des Aristoteles, nichts, wo er richtig geht und sagt, jetzt reden wir mal über die Wahrheit. Diese Theorie zeigt der Wahrheit von Objekten. Gerade auch in dieser Überlegung, in dieser Reflexion spielt die Zusammengesetztheit die entscheidende Rolle. Zusammengesetzte Objekte wie Sachverhalte und Naturgegenstände, haben wir gesehen, sind es, von denen man primär aussagen kann, sie seien wahr oder nicht. Uns, modernen Menschen, geht das nicht so leicht von der Zunge, von einem Gegenstand zu sagen, dass er wahr ist oder nicht wahr ist. Am ehesten scheint uns das noch plausibel bei solchen Phrasen wie das ist ein wahrer Apfel, das dort an der Wand nur ein Bild von einem Apfel zum Beispiel. Ne? Das in meinem Kopf nur die Vorstellung von einem Apfel. Aber natürlich ist auch in der Vorstellung in meinem Kopf was Apfliges. Ja? Nämlich insofern sich diese Vorstellung von einem Apfel von der Vorstellung von einer Erdbeere unterscheidet. Diesen Unterschied, der zwischen meiner Vorstellung von einem Apfel, meiner Vorstellung von einer Erdbeere und meiner Vorstellung von einem Kellermatsch-Schnellkochtopf besteht, diese Unterschiede erklärt man am besten, indem man darauf Bezug nimmt, auf welche Art, mit welcher Art und Beschreibung immer, dass das eine eben ein Apfel und das andere eine Erdbeere und das dritte ein Kellermatsch ist. Das ist sehr wichtig. Also auch die Vorstellung vom Apfel hat natürlich was Apfel, aber sie ist nicht der, wenn man sagt, der wahre Apfel. In diesen Fällen fällt, also wo man sagt, das ist ein wahrer Apfel, eben sagt Aristoteles ja auch, die Wahrheit mit der Existenz zusammen. Da gibt es natürlich, also erlauben wir noch einmal eine kleine Fußnote, ich habe schon letztes Mal so eine kleine Nebenbemerkung in Bezug auf Descartes gemacht. Da gibt es natürlich in diesem Zusammenhang schon sehr, sehr komplexe Probleme, also sehr subtile Probleme. Was heißt, ne, man kann ja fragen, was heißt es denn, als Apfel zu existieren? Aristoteles gibt da so mehr oder weniger die Antwort, man hat den Apfel und dann ist er auch noch materiell realisiert. Das kann nicht das letzte Wort sein in dieser Sache. Auch beim Bild des Apfels ist es ja im Grunde so, dass man einerseits den Apfel hat und zweitens ist er auch materiell realisiert. Es gibt ja was, man hat ja nicht nur eine Idee oder ein Universale als solches von dem Apfel, sondern es gibt ja auch eine materielle Realisierung in einem Bild von dem Apfel. Also von mir aus sind das eben ein paar Striche mit Ölfarbe auf einem Bild oder ist, man kann das beschreiben. Man würde sagen, nicht auf die passende Weise materiell realisiert worden. Was ist die passende Weise materieller Realisierung, kann man dann fragen. Und insofern, wenn man diese Fragen ein bisschen weiter spinnt, kann man schon zu der Auffassung kommen, dass der Gedanke von Descartes der bessere war in dieser Hinsicht. Der gesagt hat, das Existieren fällt zusammen mit dem in der richtigen Form. Der hat also nicht das Materielle sozusagen, da ist das eigentliche Kriterium angesetzt wie Aristoteles, sondern die Form, der Apfel. Form ist dann auch die Form eines Apfels und nicht die Form eines Bildes und sowas. Aber natürlich ist klar, dann fällt auf den Formbegriff wieder sozusagen entsprechende Beweislast. Gut, das war nur eine Fußnote. Bei einfachen Gegenständen hingegen ist das trivial. Also wir wiederholen nicht das Argument, dass alle einfachen Gegenstände immaterielle Gegenstände sein müssen. Die Wahrheit da mit der Existenz in einer trivialen Weise zusammenfällt. Sie existieren entweder gar nicht oder immer. Wichtiger, wirklich ein wichtiger Punkt ist, was ich da zuletzt noch angesprochen habe, dass man auf den parallelen Fall hinweist, also zu dieser Unterscheidung von zusammengesetzten und nicht zusammengesetzten Objekten, auf den parallelen Fall bei der Wahrnehmung hinweist. Das ist eine. Sie müssen aber auch im Kopf behalten, dass der Fall der Wahrnehmung grundsätzlich mal im Zugang ein anderer ist als das, was wir bisher besprochen haben, weil Wahrnehmungen weder Sachverhalte sind oder einfache Gegenstände, also überhaupt nicht Gegenstände in dem Sinne, in dem das hier besprochen worden ist, noch Sätze sind. Das ist der Fall, den wir ja erst so richtig besprechen werden bei Aristoteles. Trotzdem kann bei Wahrnehmungen von Wahrheit gesprochen werden und es gibt ein Analogon bei den Wahrnehmungen zu ein Analogon zu der Unterscheidung zwischen den einfachen Gegenständen und den zusammengesetzten Gegenständen. Nämlich einmal die Wahrnehmung gleichsam nur als sie selbst, als der Inhalt, als mit dem oder als der sie sich präsentiert, und das andere Mal in einer Beziehung, nämlich in einer Beziehung auf den Wahrnehmungsgegenstand. Ne? Also das wäre sozusagen dieses, natürlich, da ist auch noch einer versteckt, aber Beziehung auf den Wahrnehmungsgegenstand, das ist sozusagen einfache Wahrnehmung und Wahrnehmung in einer Struktur, die eben den in Bezug auf ein Objekt beinhaltet. Das ist auch natürlich etwas, worüber man noch sehr viel und lange nachdenken könnte. Warum? Wir kommen ein bisschen dann auf den Punkt am Ende meiner heutigen etwas verkürzten Stunde dann doch nochmal zurück, hoffe ich. Warum? Weil im Falle der Wahrnehmung sozusagen diese beiden Dimensionen, die wir bei Plato unterschieden haben, nämlich die beiden verschiedenen Gegensätze, in denen man die Wahrheit sehen kann, einmal im Gegensatz zur Täuschung und einmal im Gegensatz zum Falschen, weil die in einer Theorie der Wahrnehmung miteinander verknüpft werden sollten, genau genommen. Nicht? Weil Wahrnehmungen ja genau das sind, was immer in der Gefahr ist, dass wir uns täuschen, nach Plato. Man kann genau der gegenteiligen Auffassung sein, wie wir dann immer am Schluss sehen werden. Und andererseits hier, aber auch schon bei Plato, aber bei Aristoteles viel stärker, aber bei Plato gibt es das auch schon, sozusagen der Gedanke da ist, dass man auch für die Wahrnehmung genau das, was immer in dieser Frage steht, ist es jetzt das angemessen oder ist es das schon, dort auch die Frage nach Wahrheit oder Falschheit aufwerfen kann. Also die, wie wir heute sagen würden, würden die Wahrnehmungen in ihrer Struktur mit Sätzen oder mit Urteilen in Beziehung zu bringen, zu parallelisieren. Ne? Also was ich zum Beispiel ganz besonders mit einer besonders ausgefeilt und mit besonderem Nachdruck bei einem Philosophen wie Kant, aber auch in vielen philosophisch-psychologischen Theorien des in den klassischen philosophisch-psychologischen Theorien des 19. Jahrhunderts, also wahrnehmungspsychologischen Theorien. Das sind dann diese Überlegungen über die Wahrnehmung und das unbewusste Urteilen und so weiter gibt. Wie kommen Leute, klassischer Fall von 17 bis quasi zum Beginn des 20. Jahrhunderts, wie sollen wir das dreidimensionale Sehen erklären und so. Ne? Unbewusste Urteile und Schlüsse zur Rekonstruktion sozusagen der dritten Dimension in der Gesichtswahrnehmung und solche Sachen. Ich habe Ihnen da zu dieser Sache mit der Wahrnehmung, also mit der, dass immer die Unkorrigierbarkeit sozusagen des Wahrnehmungsinhaltes und die Fallibilität, aber des Bezugs auf einen Gegenstand. Da habe ich Ihnen diese Stelle aus dem 9. Buch der Metaphysik vorgelesen. Was bedeutet aber jetzt bei dem unzusammengesetzt sein und nicht sein, wahr und falsch? Das bezieht sich nicht direkt auf die Wahrnehmung, sondern jetzt, das ist eben dieser Gesichtspunkt, der übergreifend ist, zwischen dem unzusammengesetzten der einfachen Gegenstände wie Gott oder der Essenzen und auf der anderen Seite eben den bloßen Wahrnehmungsinhalten. Und ich habe Ihnen dann diesen Rückverweis auf den Williams mit der bloßen Bekundung einer Meinung zum Unterschied von der Behauptung. Nicht, dass Behauptung sozusagen eigentlich nicht das Bekunden einer Meinung, sondern Behauptung, die Form ist, in der wir jemanden anderen sozusagen die Information über einen Sachverhalt mitteilen. Nicht das bloße Bekunden einer Meinung. Bei der Behauptung steht da fest, ob wir recht haben, mit dem er dorthin geht, also nachschaut, ob die Burggasse gesperrt war oder nicht. Wenn es um die bloße Bekundung einer Meinung geht, kann die Frage von wahr oder falsch nur dadurch geklärt werden, dass man da oben auch noch reinschaut, ob ich das wirklich, nicht, ob ich die Meinung auch wirklich habe. Dazu möchte ich Ihnen jetzt schwenken wir zurück sozusagen von dieser Theorie der Wahrheit von Objekten auf die große breite Straße dessen, was ja im Grunde sowieso jeder als die Eckpfeiler des aristotelischen Denkens über die Wahrheit kennt. Also der Anfang dieses 10. Kapitels im 9. Buch der Metaphysik, im eigentlichsten Sinne seiend, ist das Wahre und das Falsche, was bei den Dingen durch Zusammensetzung und Trennung stattfindet. Da haben Sie das wieder. Zusammensetzung und Trennung, das ist das Entscheidende, sodass der die Wahrheit sagt, der vom Getrennten meint, es sei getrennt, von dem Zusammengesetzten, es sei zusammengesetzt. Der dagegen im Irrtum ist, welcher anders denkt, als die Dinge sich verhalten. Das muss man schon, das ist ganz wichtig, dass einem das muss man lieber im Kopf haben, dass das der primäre Fall ist. Einer sagt, das Wahre, der vom Getrennten meint, es sei getrennt, vom Zusammengesetzten, es sei zusammengesetzt, und der im Irrtum denkt, welcher anders denkt, als das ist. Also der vom Zusammengesetzten sagt, es ist einfach, und vom Getrennten sagt, es ist es sei nicht getrennt. Das ist der entscheidende Punkt. Wir werden dann noch darauf kommen, wir werden noch mal kurz diskutieren, was es heißt, dass Aristoteles eine sogenannte, heute sogenannte Korrespondenztheorie der Wahrheit vertreten hat. Aber der wichtige Punkt ist der, dass eine, diese Korrespondenztheorie nicht einfach dadurch schon hat, dass man sagt, was ich mir denke, stimmt überein mit dem, was ist, sondern das Entscheidende eben ist, der Hauptfall, dieser stimmt überein, den kann man als Defizienzfall dann auch noch unterbringen, aber der primäre Fall ist der, dass es sich um Zusammengesetztes handelt, beide Dinge durch Trennung und Zusammensetzung, und dass das wahre Sagen heißt, vom Zusammengesetzten sagen, es sei zusammengesetzt, so, das werden wir dann noch genauer sehen. Jetzt lese ich Ihnen und kommentiere ein kleines bisschen das ist jetzt 9. Buch, 10. Kapitel Metaphysik. Und was ich Ihnen zuerst davor gelesen habe, das ist mit dem, wo es nicht zusammengesetzt ist, das ist die spätere Stelle, das ist für die, die sich dafür interessieren, aber weil wir da jetzt in dem Semester nicht drauf eingehen, das ist diese Stelle, aus der Heidegger so viel gemacht hat, in dem er versucht hat, sozusagen gescheiter und aristotelischer zu sein als Aristoteles. Meines Erachtens hat er sich da ein bisschen im Format des Gegners verschätzt, den er sich da ausgesucht hat, aber und wo er sozusagen gegen alles das versucht, diese eine Stelle, die ich Ihnen da zuerst vorgelesen habe, versucht gegen alles das mobil zu machen, was ich Ihnen jetzt vorlesen werde. Das sind die zentralen Stellen aus den ersten Kapiteln der Schrift Erehermeneas, die Interpretation. Also hier in, diesem, in dieser Ausgabe da wird auch ein deutsches, eine deutsche Übersetzung angeboten, Lehre vom Satz. Also das lese ich Ihnen, das kommentiere ich Ihnen jetzt so nach der Reihe immer, also sozusagen spezifizieren vom Allgemeinsten. Also auch hier im ersten Kapitel, diese Kapitelchen sind ganz kurz, also das sage ich Ihnen nicht, also die Kapitel, diese Schrift ist sehr kurz und hat viele Kapitel und daher sind auch diese Kapitel, eigentlich hat 14 Kapitel und ist aber nur nicht einmal 20 Seiten lang. Also das ist das erste Kapitel. Da ist es unnötig, noch was anderes dazu zu sagen. Also sagt, denn Falschheit und Wahrheit, sagt er das noch einmal, denn Falschheit und Wahrheit ist an Verbindung und Trennung der Vorstellungen geknüpft. Das ist schon etwas, was der Heidegger da ausschalten wollte, indem er auf diese Stelle sagt, und ich sage, das ist in Wirklichkeit der viel tiefere Gedanke, den er hatte, dass auch das nicht sozusagen verbunden und getrennt werden kann, sondern was ein unzusammengesetztes ist, das ist die ursprüngliche. So. Aber Aristoteles sagt das nicht. Er sagt, Falschheit und Wahrheit ist eine Verbindung und Trennung der Vorstellungen geknüpft. Die Nomina, ich lese Ihnen das jetzt auch noch vor, weil da ein Beispiel ist, an das man dann später nochmal anknüpft. Die Nomina und Verba für sich allein gleichen einem Gedanken ohne Verbindung und Trennung. Also das ist das Thema der Kategorienschrift gewesen. Nicht Nomina allein, ohne alle Verbindung, können von der Art, von der Art, von der Art, von der Art sein. Das sind die Kategorien. Nicht? Die Worte für sich allein gleichen dem Gedanken ohne Verbindung und Trennung. Wie zum Beispiel das Wort Mensch oder das Wort Weiß. Wenn man sonst nichts hinzusetzt, wenn man sie nur hinstellt und sagt, Mensch, hier gibt es noch nicht Irrtum und Wahrheit, dann ist einfach, es ist eben einfach gesagt worden, basta, ne? Ohne Verbindung zu dem, was vorher war, ohne Konsequenzen. Dafür haben wir einen Anhaltspunkt, zum Beispiel an dem Wort Agelaphos, der Bockhirsch, es bedeutet zwar etwas, aber doch nichts Wahres oder Falsches. Es bedeutet etwas, aber es hat keinen Sinn, nach Wahrheit oder Falschheit zu fragen, solange man nicht hinzusetzt, dass das Ding existiert oder nicht existiert. Entweder schlechthin oder zu einer bestimmten Zeit. In dem Moment, wo man sagt, es gibt den Tragelaphos, dann ist die Frage von wahr oder falsch aufgekommen. Da sehen Sie auch wieder diese Verbindung mit dem Existenz und Wahrheit und so. Also das ist, das wissen wir im Grund, aber es ist für Sie, dass Sie auch wissen, wo Sie danach schauen, wo das klipp und klar ausgesprochen ist. Und jetzt lese ich Ihnen aus dem vierten Kapitel ein Stückchen vor. Da nimmt er das wieder auf. Eine Rede, Logos, ist ein Laut, der konventionell etwas anzeigt und von dem ein einzelner Teil gesondert etwas anzeigt, das einfaches Sprechen, nicht als ein Zusprechen oder Absprechen. Also ich will sagen, dass Mensch etwas anzeigt, aber nicht, dass er ist oder nicht ist. Das ist genau der Punkt, den er vorher gemacht hat. Der Gellerfoss oder Mensch bestellt sich hin, sagt Mensch, die anderen sagen, schön gesagt, Wiedersehen oder so, oder die sagt aber, heute Dings auf und sagt, ja, ein Euro ist es mir wert gewesen, dass ich Sie das Wort Tragelaphos aussprechen gehört habe. Etwas anzeigt, das Wort ist Xenainen, ja, aber nicht, dass er ist oder nicht ist. Vielmehr kommt ein Zusprechen und Absprechen erst heraus, wenn man etwas hinzusetzt, aber von Mensch zeigt, aber, also Mensch oder Tragelaphos, also Anthropos, dreisilbiges Wort, ja, zeigt das Ganze etwas an, aber ist auch schon eine, es kommt darauf an, was man jetzt unter Zusammensetzung versteht, ein gründlicher Philosoph, nicht jede einzelne Silbe von Anthropos zeigt etwas an. Aber diese Art von Zusammensetzung, dass es drei Silben zusammengesetzt ist, das ist nicht die Zusammensetzung, die er meint, wenn er sagt, nur etwas Zusammengesetztes kann wahr oder falsch sein. Verstehen Sie? Also es geht um die Abgrenzung. Letztlich könnten Sie dann auch das Nü in Anthropos aus einem Abstrich und einem Aufstrich zusammengesetzt betrachten, nicht? Oder so. Nicht? Also man muss sozusagen die Grenze setzen, in welcher Dimension oder auf welcher Ebene die Zusammensetzung die relevante Zusammensetzung ist. Und da kommt jetzt eine ganz wichtige Stelle. Es zeigt jede Rede etwas an, also im Unterschied zu irgendwelchen anderen Sachen, die es noch gibt, ist es beim Logos so, dass er immer was anzeigt, Semeinei. Hier ist es ganz gut, dass das nicht gleich mit Bedeutung übersetzt ist. Ich meine, letztlich ist es das, was wir meinen, wenn wir sagen, hat eine Bedeutung, aber jedoch nicht in der Weise eines natürlichen Organs, sondern, wie oben erklärt wurde, konventionell. Zeigt etwas an, nicht in der Weise eines natürlichen Organs. Was heißt das? Der Logos zeigt etwas an, macht etwas sozusagen gegenwärtig, aber nicht so, wie uns zum Beispiel unser Auge oder Ohr etwas gegenwärtig macht. Einfach dadurch, dass es so und so funktioniert, haben wir dann ein Bild oder einen Eindruck von irgendwas. So ist es noch nicht, sondern durch eine Übereinkunft ist es so, dass der Logos das anzeigt, was er anzeigt. Ne? Und jemand, der nicht eine entsprechende Erziehung genossen hat, obwohl er sozusagen körperlich voll intakt und ausgewachsen ist, so, kann trotzdem, wenn er eben nicht den entsprechenden Unterricht genossen hat, sozusagen in dem Zustand, dass er nicht weiß, was das Wort Anthropos oder eh besseres Beispiel Tragelaphos bedeutet. Also, es zeigt jede Rede etwas an, ja? Aber nicht jede, setzt davor, sagt etwas aus. Sondern Aussagen tut nur die, in der es Wahrheit oder Irrtum gibt. Das ist aber nicht überall der Fall. Also jetzt haben Sie einen ersten Schritt, Sie haben dieses Semeinei, und dann sie sagt etwas aus, das kann nur die, in der es Wahrheit oder Irrtum gibt. Das ist aber nicht überall der Fall. Nicht jede Rede ist in diesem Sinne eine aussagende Rede. So ist die Bitte, setzt er fort, zwar eine Rede, aber weder wahr noch falsch. Wir werden hier von den anderen Arten der Rede absehen. Ja, das ist genau diese Einschränkung. Nicht? Jetzt schränkt er mal ein und sagt, wir beschränken uns jetzt genau auf diese Art von Logos. Aussagend ist, und aussagend ist nur das, wovon wahr oder falsch die Rede ist. Ja, klar. Also Sie sehen, worauf läuft das zu? Das läuft darauf zu, dass Sätze, zunächst einmal läuft der Gedanke dahin, dass das, was ein Satz im engeren Sinn des Aussagesatzes ist, bestimmt wird darüber, dass der genau das ist, was wahr oder falsch sein kann. Aber genau, ganz bei diesem Ziel sind wir noch nicht. Das fünfte Kapitel beginnt mit den Worten, die erste einheitliche aussagende Rede ist die Bejahung und dann die Verneinung. Und alle anderen Reden sind durch Verbindung einheitlich. Was heißt das? Das heißt zunächst einmal, wie soll ich das verstehen? Also, dass eine Rede, mit der Sie das Wahre oder das Falsche sagen können, also das sind jetzt solche Aussagen, primär mal einfach auch das Ja oder Nein sagen sein kann. Ja? Ist das Ding, so, verhält es sich so und so? Ja. Und dann können Sie mit dem, dass Sie Ja gesagt haben, das Falsche gesagt haben. Und hätten genau in diesem Fall, wenn Sie Nein gesagt hätten, das Wahre gesagt. Ja? Ist das klar? Also, das meint, die erste einheitliche Aussage in der Rede ist die Bejahung und dann die Verneinung. Alle anderen Reden sind durch Verbindung einheitlich. Hier ist dieses Wort das erste, natürlich nicht, muss man schon aufpassen, der Sache nach kann das nicht heißen, das Grundlegende. Weil das Ja und Nein kann das, worauf es hier ankommt, nämlich das Falsche oder das Wahre sein, ja? Nur wenn schon etwas vorausgegangen ist, wenn eine Frage gestellt worden ist. Also im Sinne, also sachlich, grundlegender ist immer dieses, sind immer die, die alle anderen reden, die durch Verbindung einheitlich sind. Ne? Jedes Aussage der Reden muss ein Verbum oder die Beugung eines Verbums enthalten und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, die einfache Aussage ist ein Laut, und das fasst jetzt sowohl das zusammengesetzte wie dieses Ja-Nein zusammen. Dazu bestimmt den Bestand oder den Bestand eines Dinges mit Unterscheidung der Zeiten anzuzeigen. Das mit Unterscheidung der Zeiten, das hat was damit zu tun, welche Rolle er dem Verbum gibt natürlich. Das wollen wir jetzt nicht weiter besprechen, darauf gehen wir überhaupt nicht grundsätzlich ein, auch wenn jetzt dann ein Beispiel kommt und das nochmal eine Rolle spielt, aber die einfache Aussage ist ein Laut, dazu bestimmt den Bestand oder Nichtbestand eines Dings mit unterscheidender Zeit. Das ist ein Satz, dieser letzte, den ich Ihnen vorgelesen habe, der sehr schwer zu verstehen wäre, wenn Sie nicht vorher von mir und ich von dem Herrn Crivelli sozusagen darüber informiert worden wäre, über diese Theorie der Wahrheit von Objekten. Ne? Sonst wäre das sehr schwer zu kapieren. Nicht? Aber dass eben die Theorie der Wahrheit von Objekten trotzdem eine Theorie ist, in der die Zusammensetzung das Primäre ist, weil die zusammengesetzten Objekte wie Sachverhalte und Naturgegenstände die Primären sind und die einfachen immateriellen Gegenstände sozusagen nur der Randfall. So, also jetzt sind wir da. Jetzt sind wir bei dem Punkt, dass das Ja-Nein sagen zu einer Frage, in der aber schon so eine Zusammengesetztheit impliziert ist, ja, sozusagen, dass das der Fall der Aussage ist. Also jener Rede, die wahr oder falsch ist. Und jetzt im sechsten Kapitel, das ist das Zentrale. Also, wenn Sie nur ein Kapitel lesen wollen aus der Schrift Pierre Hermeneer, dann lesen Sie das sechste Kapitel. Das ist auch besonders kurz. Das beginnt mit dem Wort Bejahung. Jetzt wird das nämlich erklärt, wie das mit dieser Bejahung ist. Die zwei, die erste einheitliche ist ohne Verbindung und so. Aber jetzt wird erklärt, wie dieser Bezug besteht. Bejahung ist eine Aussage, die einem etwas zuspricht. Also das ist schon klar, einem etwas zuspricht, das setzt schon voraus, dass da was unterschieden wird. Ne? Wie auch schon bei Plato, dem Theaetetos, das Fliegen oder Sitzen. Bejahung ist eine Aussage, die einem etwas zuspricht. Verneinung ist eine Aussage, die einem etwas abspricht. Und im Weiteren, im Restlichen, in dem anderen Absatz, der jetzt kommt danach, da erklärt er, welche Beziehung besteht zwischen dem Zusprechen und dem Absprechen und dem Wahrsein und dem Falschsein. Weil es nämlich sowohl Falschheit gibt, indem dass man eben einer Sache etwas zuspricht, man kann ja das Falsche sagen, indem man etwas bejaht, und umgekehrt. Da man vom Seienden aussagen kann, dass es nicht ist, und vom Nichtseienden, dass es ist, und wiederum vom Sein, dass es ist, und vom Nichtsein, dass es nicht ist, und da das ebenso für die Zeiten außerhalb der Gegenwart Geltung hat, so lässt sich alles, was einer bejaht, verneinen. Und alles, was einer verneint, bejahen. Also man würde sagen, heute würde man sagen, das ist eine syntaktische Beschreibung. Ne? Eine syntaktische Beschreibung. Wenn ein bestimmter Satz gegeben ist, dann ist auch die Verneinung dieses Satzes ein Satz. Ja? Und wenn das noch einmal verneinen ist, noch immer ein Satz und so weiter. Lässt sich alles, was einer bejaht, verneinen, und alles, was einer verneint, bejahen. Und demgemäß ist offenbar jeder Bejahung eine Verneinung und jeder Verneinung eine Bejahung entgegengesetzt. Und dies entgegengesetzte Bejahung und Verneinung soll Kontradiktion sein. Also auf dieser syntaktischen Ebene ist eine Kontradiktion sozusagen das gleichzeitige Bestehen und das Nebeneinanderstehen sozusagen von Bejahung und Verneinung. Ich verstehe unter Gegensatz, dass dasselbe von demselben bejaht und verneint wird, abzüglich aller Scheinprobleme, die durch Homonymien und so weiter entstehen. Also mehrdeutige Worte und so sind disambiguiert worden, wird vorausgesetzt, sind eindeutig gemacht worden und unter dieser Voraussetzung verstehe ich unter Gegensatz, Kontradiktion, dass dasselbe von demselben bejaht und verneint wird. Ja? Also, und was wir dann haben, was wir da haben, ist ein Widerspruch. Aber das Entscheidende ist, dass man sieht, dass in der Sprache sind beide da und stehen in einem Verhältnis, das mit dem Wort Widerspruch bezeichnet wird. Es ist nicht so, hier in dieser Überlegung ist es eben nicht so, dass man das, was das Falsche ist, eben eigentlich nicht sagen kann oder irgend sowas. Ne? Und jetzt lese ich Ihnen dazu, von hier ausgehend, jetzt machen wir das wieder zu, diese Schrift über die Interpretation der Hermeneas, und gehen von hier zu der ja, sozusagen vielleicht berühmtesten, auf jeden Fall, glaube ich, kann man sagen, haltbarsten Stelle, die es im Gesamtwerk des Aristoteles gibt, im vierten Buch der Metaphysik, 1005b. Also das ist das dritte Kapitel dieses vierten Buches. Da spricht er über die Philosophie, und zwar im Sinne sozusagen der ersten Philosophie. Also jetzt der Philosophie, wenn ich sehe, das sind welche, die auch in diese Einführung in die theoretische Philosophie von mir gehen, in der Philosophie nicht als Wissenschaftstheorie, sondern als einer eigenen Wissenschaft, spricht er da über die Philosophie als eine eigene Wissenschaft, vom Sein, von der Wesenheit, dass man in jeder Gattung, in welcher man sozusagen die volle Erkenntnis derselben besitzen möchte, eben die sichersten Prinzipien dieser Sache angeben muss. Also eine Wissenschaft wird durch die Prinzipien, die in ihr sozusagen die allgemeinsten Sätze sind, definiert und von anderen Wissenschaften unterschieden. Also auch in der Wissenschaft vom Seienden. Und in der muss man die sichersten Prinzipien von allen angeben können. Das ist die Philosophie. Und das sicherste unter allen Prinzipien ist dasjenige, bei dem es wirklich nicht möglich ist, dass man sich täuscht. Ein Prinzip, das jeder notwendig besitzen muss, der irgendetwas von dem Seienden erkennen soll. Und das kann nicht eine bloße Annahme sein, sondern das muss etwas sein, was jeder erkennt und erkannt und im Grunde auch, wenn er nicht darüber nachdenkt, voraussetzt. Deswegen ist die Philosophie, die erste Philosophie, eine universale Wissenschaft, weil sie mit allem was zu tun hat. Aber es ist nicht so, dass aus ihr sozusagen die anderen begründet werden können. So, das ist ein solches Prinzip und so weiter. Existieren muss leuchtend ein, und welches es ist, wollen wir nun angehen. Und dieses allersicherste Prinzip von allen Prinzipien, das es überhaupt gibt, ist, dass nämlich dasselbe, demselben, in derselben Beziehung unmöglich zugleich zukommen und nicht zukommen kann. Das ist das sicherste unter allen Prinzipien. Das ist auch etwas, was Sie wissen wollten, wenn dieses Semester vorbei ist. Das wissen sollten, wenn dieses Semester vorbei ist. Also das ist die Stelle 1005b, damit der Physik des Aristoteles, also viertes Buch, drittes Kapitel, kennen. Dass nämlich dasselbe vom selben in derselben Hinsicht unmöglich zugleich zukommen und nicht zukommen kann. Das ist das sicherste unter allen Prinzipien. Also,
eine Frage, ja. Das ist vollkommen identisch mit dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten.
Nein, das ist jetzt einmal, darüber werden wir jetzt sprechen, ein bisschen, ne? Also nur ganz grob, aber das ist der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch. Ja? Das ist der Satz vom Widerspruch und das ist natürlich ein Satz vom zu vermeidenden Widerspruch. Also, was Ihnen klar sein, was Sie sich, was einem klar sein muss, auch wenn man es nicht nicht weiter erläutern kann oder nicht weiter analysieren möchte oder auch nicht weiter nachdenken will, ganz einfach darüber ist, dass er hier sagt, also die Konsistenz zwischen dem, was er hier sagt, nämlich dieses Prinzip ist, dass es nicht sein darf, dass etwas, dass dasselbe demselben in derselben Beziehung zugleich zukommt und nicht zukommt. Ja? Und dazu, was er in dem sechsten Kapitel der Schrift der Interpretation sagt, dass es aber in der Sprache, im Logos, immer zu jedem Satz, der sagt, dass etwas einem anderen zukommt und in genau derselben Hinsicht einen Satz gibt, der in genau derselben Hinsicht sagt, dass es dem nicht zukommt. Ja? Also, dass die Situation, um die es sich hier handelt, eben die ist, dass es eben immer diese zwei Sätze gibt, die in einer kontradiktorischen, einer gegensätzlichen Beziehung zueinander stehen. Und der Satz vom Widerspruch sagt, dass es aber nicht sein darf. Was soll das heißen? Das kann nur heißen, dass es aber nicht sein darf im Hinblick auf einen Wahrheitsclaim. Nicht? Also wenn Sie Wahrheit beanspruchen, Wahrheit zu beanspruchen heißt immer, zwischen diesen beiden sich zu entscheiden, die aber immer da sind. Ne? Ist das verständlich? Das muss man sich mal merken. Darum ist der Satz vom Widerspruch sozusagen, wenn man das nicht weiß, wenn man diese Aristoteles-Stelle nicht kennt, wenn man nicht Logik gelernt hat, wenn man nicht Philosophie gelernt hat, könnte es einem passieren und wissen, was ist der Satz vom Widerspruch, warum geht es da eigentlich? Nicht? Er hat diese zwei Seiten, er hat diese, dass eben immer auf einer gewissen Ebene existiert der Widerspruch, immer gibt es immer eine, gibt es die Kontradiktion immer und auf der anderen Ebene darf es sie und gibt es sie auch nie. Also vielleicht darf es sie sozusagen philosophisch oder wissenschaftlich nicht geben und gibt es sie vielleicht auch nicht ontologisch gesehen. Kann denn etwas existieren, das zugleich etwas Bestimmtes und auch nicht ist und so. Na, das ist eine andere Frage. Auf der Sprachebene gibt es immer zu jeder Bejahung eine Verneinung. Damit hat er begonnen. Das ist der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch, der sozusagen immer in dieser Doppelgesichtigkeit gesehen werden muss. Und jetzt sage ich Ihnen gebe ich Ihnen ganz kurze Beantwortungen, über welche Dinge man hier noch nachdenken könnte. Es gibt zwei weitere logische Prinzipien, die sozusagen mit dem Satz vom Widerspruch in einem bestimmten Verhältnis stehen. Dieses Verhältnis in einem, wie soll man sagen, brisanten Verhältnis stehen. Und das sind aber jetzt Dinge, die sehr, wie soll man sagen, dass Sie keine völlig klaren Sachen. Das sind Dinge, über die können Sie jetzt anfangen nachzudenken und dann bis an ihr Lebensende nachdenken und sie werden deswegen nicht altmodisch oder dumm sein, weil sie nicht zu einer endgültigen Lösung kommen. Also, das Prinzip der Bivalenz, das Prinzip der Zweiwertigkeit, das scheint ja hier, scheint ein Prinzip der Bivalenz im Hintergrund zu stehen. Sagt ja auch sowas, ne? Die Interpretation des sechstes Kapitel. Bejahung ist eine Aussage, die einem etwas zuschreibt, Verneinung ist eine Aussage, die einem etwas abspricht und was anderes scheint es da nicht zu geben, andere Aussagen. Bei Aristoteles gibt es immer, das haben Sie ja schon an der einen oder anderen Stelle gesehen, so einen Zeitindex bei einer Aussage. Also im Prinzip würde das Prinzip der Bivalenz bedeuten, dass man von jedem Satz zu jedem Zeitpunkt, also man hat einen Satz Und man nimmt alle Zeitpunkte, die es überhaupt gibt, und zu jedem Zeitpunkt, den es überhaupt gibt, von diesem Satz, nämlich von jedem Satz, weil der ja jetzt völlig willkürlich ausgedacht ist, sagen können muss, ob er wahr oder falsch ist. Also dass jeder Satz zu jedem beliebigen Zeitpunkt entweder wahr oder falsch ist. Basta. Das ist das Prinzip nach Aristoteles, das Prinzip der Bivalenz. Natürlich kann man diesen Zeitfaktor auf verschiedene Arten und Weisen aus der Sache eliminieren. Wie man das theoretisch macht, ist wurscht. Aristoteles wollte das nicht. Der wollte den immer drinnen haben. Und hier kommt der wichtige Punkt, dass Aristoteles dieses Prinzip nicht für allgemein gültig hält. Also Aristoteles, es gibt Stellen, die zeigen, dass Aristoteles das Prinzip der Bivalenz nicht für ein universell gültiges Prinzip gehalten hat. Und zwar, weil es eben Sätze gibt, von der Art, dass die zu bestimmten, zu gewissen Zeitpunkten weder wahr noch falsch sind. Das ist diese berühmte Geschichte mit den kontingenten zukünftigen Ereignissen. Aussagen über kontingente, also nicht logische, sondern empirische, sagen wir so, konkrete Ereignisse in der Zukunft, können von der Art sein, dass sie zu bestimmten Zeitpunkten weder wahr noch falsch sind. Also das ist ein Beispiel, ist eben dieser Satz mit morgen wird eine Seeschlacht stattfinden. Der ist also, es gibt gewisse, zu bestimmten Zeitpunkten, man sagt, ist es dann nicht möglich zu sagen, ob der Satz wahr oder falsch ist, weil es sowohl sein kann, dass eine Seeschlacht stattfindet, wie auch dass keine Seeschlacht stattfindet am nächsten Tag. Das ist eine verständliche Angelegenheit. Ne? Das versteht jeder, das Motiv. Es hat keinen Sinn zu sagen, der Satz ist wahr oder der Satz ist falsch. Ne? So, zu bestimmen. Also, vielleicht gibt es Zeitpunkte, wo es so ist. Ne? Aber die Frage hier führt selbstständig. Also wenn man diesen Punkt hernimmt, dann kann man von dem, das interessiert uns jetzt nicht, ja, uns interessiert das nicht, aber es ist ganz klar, dass, wenn diese Frage mal aufgeworfen ist, sie in eine sehr starke, sozusagen philosophische Nähe zu einer Diskussion über den Begriff dessen, was wir heute den Determinismus nennen, führen wird. Also in sozusagen naturphilosophisch-metaphysische Fragen führt, und genau der Grund, weil er sozusagen und das kann, man kann annehmen, oder es gibt vieles, was dafür spricht, dass das Motiv des Aristoteles sozusagen darauf zu verstehen, dass solche Sätze eben das Prinzip der Bivalenz verletzen, genau das war, dass er vermeiden wollte, in eine deterministische Position zu geraten. Ja?
Heißt das aber in dem Fall, dass Prognosen immer erst im Rückblick verifiziert werden, als wahr oder falsch? Oder kann es sein, dass es auch sozusagen schon voraussehende Beweise gibt?
Ja, oh ja, oh ja, ja, ja. Also es gibt, also nach Aristoteles gibt es eben Sätze, die sind immer wahr oder falsch, und Sätze, die sind zu bestimmten Zeitpunkten, und es gibt Sätze, die können zu bestimmten Zeitpunkten wahr, zu anderen Zeitpunkten falsch sein und so weiter. Also das ist sehr kompliziert, das möchte ich vermeiden eben, ne? Darüber zu reden. Bei Aristoteles gibt es also in der Physikverlesung, jetzt weiß ich nicht genau, wo eben diese Diskussion über Tyche und Automaton, also über den, ob es einen Zufall gibt und solche Sachen, das ist, daran muss man sich orientieren. Aber mehr kann ich jetzt nicht so. Hingegen, der eigentliche Aufreger in diesem Zusammenhang ist, dass Aristoteles, obwohl er sozusagen das Prinzip der Bivalenz nur mit Einschränkung, sich dem nur mit Einschränkung verpflichtet fühlt, an dem Satz vom Ausgeschlossenen, am dritten, festgehalten hat. Der Auffassung war, dass der Satz vom Ausgeschlossenen dritten, also dass es, wenn ein bestimmtes, also dass eben sozusagen außer Wahrheit und Falschheit nichts anderes gibt, daran festgehalten hat. Also das ist jetzt die Frage von Herrn Felber. Das ist dieses, das ist ein anderes und weitergehendes Prinzip als der Satz vom Widerspruch. Also dass der Satz vom ausgeschlossenen Dritten, weiß ich, der könnte sowas so ähnlich formuliert werden, wie das man sagt, ein Satz kann nicht noch was anderes sein als wahr oder falsch oder so irgendwie. Ne? Da gibt es bei dem Crivelli eine sehr, sehr schöne Rekonstruktion dieser schwierigen Frage, nicht? Wie kann jemand zugleich sozusagen die Bivalenz leugnen oder einschränken und auf der anderen Seite trotzdem den Satz vom ausgeschlossenen Dritten bejahen. Crivelli ist in der Ansicht, dass die aristotelische Position da durchaus konsistent ist und der Hauptgrund oder die Hauptbasis für diese Behauptung ist eben, dass es sich da um verschiedene Arten von Sätzen handelt. Also, dass es sich beim ausgeschlossenen Dritten darum handelt, ob ein Satz der Form, ob sozusagen die Satzform, die Form von Sätzen, wie ich Ihnen jetzt gleich vorlese, universell gültig ist. Nämlich, Anführungszeichen, entweder findet morgen eine Seeschlacht statt, oder es ist nicht der Fall, dass morgen eine Seeschlacht stattfindet. Dieser Satz ist immer wahr. Also wenn Sie sozusagen wenn Sie die Welt konstruieren als eine Menge von Ereignissen einerseits und eine Menge von Zeitpunkten andererseits und Sie verteilen jetzt die Ereignisse sozusagen auf die Zeitpunkte und haben von jedem Zeitpunkt eine Perspektive auf die künftigen Ereignisse, dann gibt es von einem bestimmten Zeitpunkt aus Entwicklungen der Welt, wo dann eine Seeschlacht stattfinden wird und es gibt solche, wo die Seeschlacht nicht stattfinden wird, die konsistent sind. Das ist die Annahme, die konsistent sind damit, dass man das mit diesem Zeitpunkt, ne? Und wenn man jetzt den Satz äußert, entweder findet morgen eine Seeschlacht statt oder es ist nicht der Fall, dass morgen eine Seeschlacht stattfindet, dann hat man in gewisser Weise immer recht. Ne? Egal von welcher Art von Entwicklung der Welt oder von der Realisierung welcher möglichen Welt, die sich da ergeben wird, man ausgeht. Also so ein Satz wie morgen findet eine Seeschlacht statt, ist nicht zu jedem Zeitpunkt entweder wahr oder falsch, aber das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten in der Form des Satzschemas, entweder findet morgen oder dann B statt, oder es ist nicht der Fall, dass B stattfindet, das ist universell gültig. Jetzt möchte ich Ihnen nur zum Abschluss noch, also das ist jetzt einfach nur aufgezählt, was halt sozusagen die Dinge sind, über die man hier nachdenken kann. Ne? Das Wichtigste, was man wirklich wissen muss, ist, dass man diese drei Sachen unterscheiden kann, dass man sich darüber streiten kann, ob Bivalenz und ausgeschlossenes Drittes nicht letztlich doch dasselbe sind, also ob diese aristotelische Idee auch wirklich so toll ist, nicht? Mit dem, dass man das eine bejaht und das andere dem anderen misstraut. Das sollten Sie wissen, also dass man die sozusagen extra auseinanderglauben kann. Den Satz vom Widerspruch, die Bivalenz und den Satz vom ausgeschlossenen Dritten und in welcher Weise sozusagen, was eine Aussage ist, genau durch den Satz vom Widerspruch in seiner Doppelgesichtigkeit erfasst wird. Das ist der springende Punkt, ist der, wie der Satz vom Widerspruch, sechstes Kapitel von der Interpretationen, klar macht, was eine Aussage ist mit diesen beiden Ebenen. Mit dem syntaktisch gibt es immer beides, die Bejahung und die Verneinung, und der Wahrheitsanspruch ist eben genau sozusagen durch diesen Satz vom Widerspruch in der Metaphysik 1005b festgelegt. Ne? Das ist der wichtige Punkt. Und das, worauf das zutrifft, worauf alle diese Forderungen zutreffen, das ist eine Aussage. Im Unterschied zu einer Bitte oder einer Deckung. Und defizitär, kann derselbe Effekt einer Aussage eben auch dadurch erreicht werden, dass man nicht so einen Satz äußert wie Franz hat heute schon wieder keine Krawatte umgebunden, defizitär auch erreicht werden kann, indem man einfach sagt ja oder nein auf eine entsprechende Frage. Aber das Prinzipielle ist eben dieses Gepflegt von zusammengesetzt und davon sagen, dass es so ist und davon nicht sagen, dass es so ist. Man könnte jetzt eben, also ganz kurz, diese, was der Crivelli herausgearbeitet hat, aber das erspare ich Ihnen irgendwie, was der Crivelli herausgearbeitet hat, ist eine, sozusagen selbst herausgearbeitet hat, ist eben genau das, was es bei Aristoteles nicht gibt, Paolo Crivelli, Aristotle on Truth. Cambridge University Press, vor ein paar Jahren erst erschienen. Also eine Wahrheitsdefinition, die sozusagen alles umfasst, was wir jetzt besprochen haben. Und weil sie alles umfassen muss, ist da eben natürlich von dem, spielt da diese Objekttheorie natürlich die zentrale Rolle, weil man eben dann sagt, und dann unterscheiden wir eben unter den Objekten, die zusammengesetzten als den primären Fall. Every simple belief or assertion concerns exactly one object and is either affirmative or negative. Und also jede einfache Annahme oder Behauptung betrifft ein Objekt und je nachdem und behauptet eben, dass dieses Objekt wahr sei. Und dann unterscheiden Sie eben die Fälle und der Normalfall, von dem wir jetzt zuletzt immer geredet haben, ist, dass dieses Objekt, von dem die Behauptung behauptet, dass es wahr sei, eben ein Sachverhalt ist. Ne? Ein zusammengesetztes Objekt aus einem, worüber etwas gesagt wird und einem anderen, was darüber gesagt wird. Von der Art, der Eidetos fliegt oder der Eidetos sitzt. Ne? Und in abgeleiteter Weise können wir das über Naturgegenstände und in noch, wie soll man sagen, riskanterer und defizienterer Weise über einfache, nicht zusammengesetzte immaterielle Objekte sagen. Und dann zeigt er eben dann zeigt man das eben für diese verschiedenen Fälle von verschiedenen Arten von Aussagen. Und natürlich ist es so, dass man die Wahr- und Falschheit von Aussagen jetzt sozusagen besonders einfach versteht, wenn man die so direkt umlegen kann darauf, ob der entsprechende Sachverhalt wahr ist oder nicht. Wenn der Sachverhalt wahr ist, dann ist die entsprechende Aussage wahr. Das sagt Aristoteles auch einmal. Nicht, weil was du sagst wahr ist, verhält es sich so und so, sondern weil es sich so verhält, ist, was du sagst, wahr. Und sie können sozusagen in der Aussage das, dem sie etwas zusprechen und der Inhalt, den sie dem zusprechen, parallel unterscheiden, zu dem, was in dem entsprechenden Sachverhalt eben der Einzelgegenstand ist, der mit dem entsprechenden Universale, fliegt oder sitzt, sozusagen verbunden ist. Wenn Sie sich erinnern an diese Geschichte, wo ich gesagt habe, so einen aristotelischen Sachverhalt versteht man am besten als eine Schachtel, weil es sich ja da um drei Objekte handelt und der Sachverhalt ist die Schachtel und drinnen sind die zwei Objekte. Die sind auf jeden Fall drinnen, aber sie sind entweder zampigt oder nicht zampigt. Wenn sie nur so herumkugeln, nicht zusammen, nicht verbunden, dann besteht der Sachverhalt, dann ist der Sachverhalt nicht wahr. Und wenn sie zusammenhängen, wenn sie verklinkt sind sozusagen, dann ist der Sachverhalt wahr. Aber als Sachverhalt hört er nicht auf, dieser Sachverhalt zu sein und zu bestehen, auch wenn er nicht wahr ist. Das ist der wichtige Punkt gewesen. Also, und insofern genau insofern, als diese, wie man sagen kann, Isomorphie besteht und diese Abhängigkeit besteht von der Wahrheit des Sachverhalts zur Wahrheit der Aussage. Insofern kann man mit Recht sagen, dass die aristotelische Theorie der Aussagenwahrheit eine Korrespondenztheorie ist. Ich mache jetzt noch, damit ich mit dem fertig wäre, also 5 Minuten maximal, ich höre jetzt auf mit dem Aristoteles, nächstes Mal reden wir über was anderes, aber jetzt mache ich noch einen Nachsatz. Das ist nur ein Hinweis für Sie, damit Sie nicht ein ganz falsches Bild bekommen und vielleicht auch eine Anregung, sich mal dafür zu interessieren. Eine Frage, die bei Aristoteles komischerweise überhaupt nie auftaucht, ist die Frage nach einem Kriterium der Wahrheit. Die Frage ist sozusagen, also es gibt zwar bei Aristoteles Fragen, die in die Richtung gehen, was ist los, wenn man etwas erkennt? Und es gibt diese Bemerkungen über die Wahrheit, also eben da vor allem in den ersten Kapiteln von der Interpretation oder diese berühmte Stelle da aus der Metaphysik, die ich Ihnen da vorgelesen habe. Aber es gibt bei Aristoteles einfach die Frage nicht, kann man auf eine allgemeine Weise sagen, wie man erkennt, ob etwas wahr ist? Oder wie man das Wahre vom Falschen unterscheidet im Falle einer vorgelegten Behauptung. Sehr kurz nach Aristoteles also, fängt diese Frage nach einem Kriterium der Wahrheit an, zu einer der wichtigsten Fragen der griechischen Philosophie zu werden. Also der Epikur, der so an der Wende vom 4. zum 3. Jahrhundert, also im 3. Jahrhundert gelebt hat, das war der Erste, der sozusagen die Frage aufs Korn genommen hat, was ist das, ein Kriterium der Wahrheit? Was soll das überhaupt? Was soll man sich davon erwarten? Und darauf die Antwort gegeben hat, ein Kriterium der Wahrheit wäre eine Wahrheit, an der man andere Wahrheiten messen kann. Also ein Kriterium der Wahrheit, ein Unterscheidungsmittel, um Wahrheiten von Falschheiten zu unterscheiden, würde darin bestehen, irgendwelche Wahrheiten oder eine Wahrheit, zumindest eine Wahrheit zu haben, an der man andere Wahrheiten messen kann. Und das heißt natürlich sozusagen, gibt es einen Grund, irgendwas als eine unbeweisbare Wahrheit auszuzeichnen oder eine beweisunbedürftige Wahrheit auszuzeichnen? Gibt es sowas wie eine beweisunbedürftige Wahrheit? Und Beweisunbedürftigkeit ist ja bei Aristoteles schon ein großes Thema in seiner Wissenschaftstheorie, weil die Prinzipien einer jeweiligen Wissenschaft ja genau oder mehr oder weniger genau dadurch definiert werden bei ihm, dass das oberste Sätze sind, die nicht weiter bewiesen werden können. Weil wenn das nicht so wäre, dann gäbe es keine Prinzipien, ist sozusagen seine Idee. Das ist aber bei Aristoteles ein formales Kriterium, weil hier bei Epikur, bei den Epikureern, das erste Mal so richtig massiv eine Idee da ist, die auch für uns enorm attraktiv ist und was wir fast nie wegdenken können aus der Sache, nämlich die Beweisunbedürftigkeit mit der Evidenz verbunden wird. Also wo gesagt wird, dass ein Kriterium der Wahrheit sozusagen selber eine Wahrheit wäre, die aber beweisunbedürftig ist, und zwar deswegen, weil sie evident ist. Und jetzt kann ich Ihnen das nicht im Einzelnen erklären, aber da gibt es natürlich auch Beziehungen auf Aristoteles. Die These der Epikureer ist eben die, dass die Wahrnehmung das ist. Die Wahrnehmung ist das Kriterium der Wahrheit. Und zwar wird die These vertreten, und das kann man auch zeigen, dass das dann schon vernünftig ist, wenn schon, denn schon, alle Wahrnehmungen wahr sind und wahr sein müssen. Der Witz in dieser Theorie, in dieser epikureischen Theorie des Wahrheitskriteriums, also dass die Wahrnehmungen, also sozusagen, wenn es darum geht, ob etwas wahr oder falsch ist. Ja? Irgendein vorgelegter Satz ist der wahr oder falsch. Dann ist der nächste Schritt, wenn man das herausbekommen will, ist die Frage, gibt es eine entsprechende Wahrnehmung? Hat jemand eine entsprechende Wahrnehmung? Ne? Hat es wer gesehen? Ne? Hast du es gesehen? Hat es wer anderer gesehen? Und so weiter. Das ist sozusagen die Idee dabei.
Du hast ja auch Wahrnehmung, nicht
Falschnehmung. Ja, das Thema kommen wir gleich bei den Stoikern. Genau, natürlich. Aber genau, natürlich heißt die Wahrnehmung deswegen Wahrnehmung. Der Punkt ist, das ist klar, also wir würden sagen Empirismus oder so eine Art von Empirismus oder steckt da drinnen. Und der Punkt, den Sie beachten müssen, ist das Szenario als solches. Also das Szenario, auf das die Theorie gemünzt ist oder auf das sie sich bezieht, ist das Szenario, wo einer was sagt und die anderen dann sagen, so okay, also rück raus mit der entsprechenden Wahrnehmung. Ne? Und wenn es solange keine Haus präsentieren kannst, wollen wir uns da lieber nicht darauf festlegen. Ne? So, das ist die Idee. Also, kann er eine Wahrnehmung bringen, dann okay. Ja? Dann ist gar keine weitere Frage mehr. Das ist der wichtige Punkt. Die Theorie, dass alle Wahrnehmungen wahrhaftig sind, ist verantwortlich dafür, dass es dann erledigt ist, wenn er eine Wahrnehmung gebracht hat. So? Also, das ist eine Theorie, die sozusagen in einer diskursiven Situation, wo jemand etwas äußert, anbietet, was zu tun ist, damit man diese Äußerung als wahr oder falsch jetzt verbucht. Ja? Nämlich, bringt er eine Wahrnehmung oder kann er eine Wahrnehmung bringen oder kann er keine Wahrnehmung bringen. Das ist sehr wichtig natürlich gibt es auch sowas wie Wahrnehmungen, von denen jedem klar ist, dass gibt es auch Behauptungen, von denen jedem klar ist, dass sie sich um unbeobachtbare Sachen handeln und so weiter. Da geht es dann darum, die durch empirische Konsequenzen zu testen oder so. Also das ist ein durchgängig empiristischer Standpunkt. Der wichtige Punkt ist der, dass die Stoiker, die 3. bis 2. Jahrhundert, Zenon als erster, sozusagen diese Frage aufgegriffen haben und der eine bestimmte Wendung gegeben haben. Also die haben da diesen Begriff der kataleptischen Fantasie, kataleptische Fantasia. Die Katalepsis, die kataleptische Vorstellung, das ist sozusagen das Kriterium der Katalepsis. Das Wort Katalepsis, das ist, das wird fast genau übersetzt mit dem Wort Perzeptio. Also Perzeptio ist mehr oder weniger eine genaue Übersetzung von Katalepsis. Also das heißt schon die Wahrnehmungsvorstellung eigentlich, die Katalepsis. Aber sozusagen die Mischpack, die packende Vorstellung, gegen die man sozusagen nichts tun kann. Was ist eine kataleptische Vorstellung nach Zenon? Das ist eine Vorstellung, die von dem herkommt oder verursacht, was auch wirklich existiert, die sich in Übereinstimmung mit dem, was wirklich existiert, einprägt und die niemals eintreten würde aufgrund von etwas, was nicht existiert. Das ist eine kataleptische Vorstellung und das ist das Kriterium der Wahrheit. Und in dieser Tradition entwickelt sich sozusagen mehr und mehr der Gedanke, das verschärft dieses Motiv mit der Evidenz, dass die kataleptische Vorstellung, also wie soll man sagen, der Punkt, dass es nicht eintreten würde aufgrund von etwas, was nicht ist oder nicht so ist, fordert ja nicht nur die Wahrheit, sondern auch die Unterschiedenheit von jeder falschen Vorstellung. Und das ist genau der Punkt, wo sich eine Diskussion zwischen den stoischen und den akademischen Philosophen, also den Nachfolgern des Platonismus, entsponnen hat, die dann gesagt haben, es kann auch genauso gut natürlich Vorstellungen geben, die so ausschauen wie eine wahrhafte und uns trotzdem täuschen, also das alte platonische Motiv aufgebracht haben. Wie unterscheidet man denn Wie unterscheidet man denn in einer Wahrnehmung jetzt wirklich die sozusagen verlässliche kataleptische Vorstellung von einer bloßen Tasche? Wir wissen doch, dass wir uns täuschen können. Und da entwickeln die, da wird in der stoischen Tradition dann so etwas entwickelt wie, als ob es eben, als ob das, was eine wirkliche Wahrnehmung ist, im Unterschied zur Täuschung, die eben keine wirkliche Wahrnehmung ist, also dass das, was eine wirkliche Wahrnehmung ist, sozusagen in sich so etwas wie ein Anzeichen oder eine Bekundung der Wahrheit hat. Das ist eine sehr, sehr eigentümliche und riskante Theorie, ne? Also die Wahrnehmung als sozusagen Anzeichen der Wahrheit. Das Wichtige ist, dass hier das Szenario ein anderes wird, wenn man sich darauf verlegt. Das Szenario ist jetzt nicht mehr, das entscheidende Szenario ist jetzt nicht mehr, dass man sagt, einer stellt eine Behauptung auf und wenn er eine Wahrnehmung namhaft machen kann, dann ist seine Behauptung gerechtfertigt, sondern das Szenario hier ist jetzt sozusagen, gibt es etwas ganz Bestimmtes, woran ich erkennen kann, dass es wirklich so ist. Hier geht es nicht um die Unterscheidung von wahren und falschen Meinungen durch ein bestimmtes Kriterium, sondern hier geht es um ein Kriterium, um festzustellen, ob der Sachverhalt auch wirklich besteht oder nicht. Also hier geht es weniger um die Ordnung des Diskurses, als wirklich um Erkenntnis. Und darum ist das sehr wichtig, das ist also wirklich echt nur eine Anleitung, die ich Ihnen mache, sehr wichtig im Hinblick auf die ganze moderne Philosophie, weil hier das Kriterium dann mehr und mehr, also da entwickelt sich eine Tradition, in der die Wahrnehmung als Wahrheitskriterium dann mehr und mehr sozusagen zu einer Evidenz im modernen Sinn wird. Also wenn einer das und das gesehen hat, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass es auch wirklich so ist. Also das geht vom Wahrheitskriterium als Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Meinung zum Wahrheitskriterium als Evidenz für das Bestehen des Sachverhaltes und letztlich zum Wahrheitskriterium als Evidenz für die Wahrscheinlichkeit des Sachverhaltes. Und so gibt es dann in dieser stoischen Tradition, in den ersten nachchristlichen, aus dieser stoischen Tradition heraus, in den nachchristlichen Jahrhunderten, in den ersten sehr interessante Diskurse in der Medizintheorie zum Beispiel, eben genau darüber, inwiefern ein so ein Wahrheitskriterium sozusagen als eine quantitativ messbare sozusagen Evidenz für das Bestehen dieser oder jener Krankheit oder dieses oder jenes Sachverhaltes überhaupt betrachtet werden kann. Und da ist man dann, was weiß ich, im zweiten, dritten nachchristlichen Jahrhundert in dieser Diskussion an einem Punkt, den man heute auch wieder sehr, sehr viel bespricht in der Wissenschaftstheorie. Also ich entschuldige mich, jetzt muss ich wirklich schon losrasen zu meiner Gabel. Nächstes Mal überlege ich mir noch ein bisschen was, aber anfangen werden wir auf jeden Fall mit Frege.